Hallo und willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind für unsere gemeinsame Auseinandersetzung mit den Themen, die Sie uns geschickt haben.
Hallo. Heute dreht sich alles um Sie als informierten Bürger, als informierte Bürgerin in unserer Demokratie. Wir schauen mal drauf, warum ist Ihre Beteiligung eigentlich so wichtig? Warum ist der Zugang zu verlässlichen Informationen dafür, naja, die absolute Grundlage? Und ganz entscheidend heute, wie navigieren wir durch diesen Dschungel aus Informationen, Desinformationen und Algorithmen?
Genau, das ist ja die Kernfrage. Und Sie haben uns dafür eine wirklich spannende Mischung an Material mitgegeben.
Ja, das stimmt. Da sind politische Dokumente dabei, also eine Entschließung vom Europarat zur Bürgerbeteiligung und ein Gesetzesentwurf aus dem Bundestag zum Informationszugang.
Stimmt.
Dann haben wir Artikel, die sich mit den aktuellen Herausforderungen beschäftigen. Desinformation, Medienkompetenz aus ganz verschiedenen Blickwinkeln, vom Goethe-Institut über britische Universitäten bis hin zu psychologischen Fachartikeln.
Wirklich eine breite Palette.
Ja. Und das Ganze wird abgerundet durch tiefere Einblicke, etwa in Verschwörungstheorien aus einer wissenschaftlichen Arbeit, philosophische Gedanken zur Mündigkeit von Kant und Adorno und sogar ganz handfeste Tipps zur Informationsprüfung vom Bevölkerungsschutz. Unsere Mission heute. Wir wollen die zentralen Erkenntnisse aus all diesen Quellen für Sie rausfiltern. Wir wollen verstehen, warum eine aktive, informierte Bürgerschaft das Herzstück der Demokratie ist. Warum das heute aber vielleicht schwieriger ist als je zuvor und was dieses oft gehörte Wort Medienkompetenz wirklich bedeutet, also jenseits vom reinen Bedienen eines Smartphones. Genau, mehr als nur Wischen und Tippen. Okay, packen wir es an. Fangen wir mal ganz grundlegend an. Demokratie braucht Beteiligung. Das betonen ja die Papiere vom Europarat sehr deutlich.
Ja, es geht um ein wachsendes Bedürfnis, nicht nur alle paar Jahre ein Kreuz zu machen, sondern auch dazwischen mitzureden. Besonders da, wo es uns direkt betrifft, in der Gemeinde, in der Region.
Absolut. Und interessant ist hier die Perspektive. Es geht nicht nur darum, dass Sie sich beteiligen sollen. Das klingt ja oft so nach Pflicht.
Ja, genau.
Sondern darum, dass Sie ein Gefühl der Mitgestaltungsmacht entwickeln, das Vertrauen wächst. Der Europarat sieht das als wichtige Ergänzung zur klassischen repräsentativen Demokratie.
Also nicht entweder oder, sondern beides zusammen.
Richtig. Und, das ist ein wichtiger Punkt, die Bürgerinnen und Bürger werden hier nicht nur als Empfänger von Politik gesehen, sondern explizit als Quelle für Innovation und Expertise. Man dreht den Spieß quasi um. Die Politik soll lernen, dieses Potenzial auch zu nutzen.
Das klingt ja erstmal gut.
Sehr positiv.
Aber was braucht's dafür, damit das funktioniert?
Die Dokumente sind da klar. Transparente, verständliche und leicht zugängliche Informationen.
Genau, ohne die geht's nicht.
Als Beispiele für Beteiligung nennen Sie ja Bürgerforen, lokale Referenten oder sogar partizipative Haushalte, also dass Bürger direkt mitentscheiden, wofür Geld ausgegeben wird. Stimmt, das ist ja schon sehr konkret. Das klingt ja fast nach einer Win-Win-Situation. Die Politik trifft bessere Entscheidungen, weil sie näher dran ist und die Leute fühlen sich gehört. Oder?
Im Idealfall ja. Die Quellen weisen aber auch auf die Rahmenbedingungen hin. Eine starke Zivilgesellschaft, also engagierte Vereine, Initiativen, ist wichtig. Sonst verpufft das vielleicht.
Ah, okay. Und man muss Erwartungen realistisch managen. Nicht jede Beteiligungsidee lässt sich eins zu eins umsetzen, sonst entsteht Frust. Das ist klar.
Verstehe.
Der Europarat erwähnt hier auch das Klärdiagnose-Tool. Das ist ein praktisches Werkzeug, mit dem Verwaltungen prüfen können, wie gut ihre Beteiligungsangebote eigentlich sind. Es geht also auch um Qualitätssicherung.
Okay. Also nicht nur machen, sondern auch gut machen. Wenn Information so entscheidend ist, stellt sich ja fast zwangsläufig die Frage, ist das nur ein Nice-to-have oder haben wir ein echtes Recht darauf?
Gute Frage.
Genau da setzt ja dieser Gesetzentwurf von Bündnis 90 Die Grünen aus dem Bundestag von 2012 an. Die wollten ein Grundrecht auf Informationszugang direkt im Grundgesetz verankern, in Artikel 5. Und der Kern der Argumentation ist wirklich spannend. Der Entwurf sagt, die bestehenden Gesetze, wie das Informationsfreiheitsgesetz, reichen oft nicht aus. Warum nicht? Ich dachte, die gibt's doch schon. Ja, aber das Problem ist, das Recht auf Information zieht oft den Kürzeren, wenn es gegen andere Interessen abgewogen wird. Zum Beispiel Betriebsgeheimnisse von Unternehmen oder der Datenschutz von Dritten.
Ah, okay.
Ein Grundrecht würde diesem Informationsinteresse Verfassungsrang geben, es also deutlich aufwerten und in solchen Konflikten stärken. Es wäre nicht mehr nur ein einfaches Gesetz, sondern ein fundamentaler Anspruch. Die Begründung im Entwurf ist ja auch ziemlich direkt, fand ich. Transparenz ist die Basis für alles. Für eine fundierte eigene Meinung, für Mitbestimmung, für die Kontrolle der Mächtigen.
Mhm.
Sie beugt Korruption vor und schafft überhaupt erst Vertrauen und Legitimation für staatliches Handeln. Und wenn die Transparenz fehlt,
tja, dann?
Dann, so heißt es im Entwurf, führt das zu berechtigter Wut bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das Gefühl kennt man ja vielleicht, wenn man den Eindruck hat, da wird hinter verschlossenen Türen irgendwas entschieden.
Genau dieses Gefühl. Der Anspruch soll laut Entwurf natürlich gegenüber Behörden gelten, aber, und das ist wichtig, auch gegenüber privaten Unternehmen, wenn sie öffentliche Aufgaben übernehmen.
Ah, das ist interessant. Also nicht nur der Staat.
Genau, man denke an privatisierte Bereiche wie Energieversorgung oder Verkehr. Und sogar gegenüber rein privaten Firmen, wenn übergeordnete Interessen wie Umwelt- oder Verbraucherschutz auf dem Spiel stehen.
Okay, das geht ja ziemlich weit. Ja, die Idee dahinter, weg vom alten Prinzip des Amtsgeheimnisses hin zu einer modernen, offenen Verwaltung, wie es in vielen anderen europäischen Ländern und auch in der EU-Grundrechtecharta längst Standard ist. Deutschland hinkt da teilweise hinterher, so die Argumentation. Okay, also die Idee ist, wir brauchen ein starkes Recht auf Zugang zu Informationen, aber, und das ist ja die riesige Herausforderung heute, was nützt mir der Zugang, wenn die Informationen selbst unzuverlässig sind oder sogar gezielt manipulieren?
Ja, das ist der Haken, nicht wahr?
Der Artikel vom Goethe-Institut spricht ja vom Zeitalter der Desinformation, vom postfaktischen Zeitalter. Das ist ja an sich nichts völlig Neues. Propaganda gab es schon immer.
Richtig. Die Quellen nennen ja Beispiele von der Französischen Revolution bis zum Nationalsozialismus. Manipulation ist alt.
Aber was heute anders ist, sind diese unfassbare Geschwindigkeit und die globale Reichweite. Das ist doch der Punkt, oder?
Richtig. Und da kommen die Mechanismen der digitalen Welt ins Spiel, die mehrere ihrer Quellen beleuchten. Soziale Medien sind für viele, gerade Jüngere, zur Hauptnachrichtenquelle geworden.
Ja, das ist so.
Die Algorithmen, die entscheiden, was wir sehen, sind meist auf Engagement optimiert. Likes, Shares, Kommentare.
Mhm. Aufmerksamkeit um jeden Preis, genau. Und was erzeugt Engagement? Oft eben nicht die sachlichste Analyse, sondern das, was aufregt, polarisiert, Emotionen weckt. Das führt zu den bekannten Echokammern und Filterblasen. Man sieht fast nur noch, was die eigene Meinung bestätigt. Und man merkt es vielleicht gar nicht.
Eben. Der Goethe-Artikel verwendet hier den Begriff Technofeudalismus, eine provokante These.
Technofeudalismus, das klingt ja fast mittelalterlich. Was ist damit gemeint?
Die Idee dahinter ist, so wie früher Feudalherren das Land und damit die Lebensgrundlage der Menschen kontrollierten, kontrollieren heute einige wenige Tech-Giganten die digitalen Räume, in denen wir uns informieren, austauschen, Meinungen bilden.
Also Google, Meta, X und Co.
Zum Beispiel. Das wirft natürlich massive Fragen auf. Wer hat hier eigentlich die Macht über den Informationsfluss? Wem gehört der digitale Marktplatz?
Das ist schon eine Machtfrage.
Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, kommt jetzt auch noch künstliche Intelligenz mit voller Wucht dazu. Deepfakes also. Täuschend echte, aber komplett gefälschte Videos oder Bilder.
Ja, oder Texte, die eine KI geschrieben hat. Der Goethe-Artikel nennt ja diese fast schon absurden Beispiele. Freddie Mercury singt einen Song von Dua Lipa. Der Papst trägt plötzlich eine teure Designerjacke.
Genau, das wirkt erstmal lustig. Aber?
Aber es macht es natürlich extrem schwer, noch zwischen echt und unecht zu unterscheiden. Und es stellt Berufe wie Journalisten oder Fotografen, die ja eigentlich für Authentizität bürgen sollen, vor riesige Probleme.
Absolut. Die Arbeit aus Merseburg nennt das Treffen die Google-Gesellschaft. Man findet online für jede noch so abstruse Theorie scheinbar passende Belege. Ein Klick genügt. Egal wie falsch sie sind.
Genau. Diese schiere Masse an Informationen, gepaart mit der Möglichkeit gezielter Manipulation, kann zu einem Gefühl der Überforderung führen. Das deuten mehrere Quellen an. Man weiß gar nicht mehr, was man glauben soll.
Mhm. Das kenne ich auch.
Das untergräbt natürlich das Vertrauen in etablierte Medien, in die Wissenschaft, in Institutionen generell. Und in dieses Vakuum stoßen dann oft Verschwörungstheorien. Ah ja, die Merseburg-Arbeit beschreibt sehr gut, wie die funktionieren. Sie bieten scheinbar einfache Erklärungen für eine komplexe Welt, teilen klar in Gut und Böse ein, schön schwarz-weiß.
Genau. Und arbeiten stark mit Narrativen, also eingängigen Geschichten und mit sogenanntem Framing.
Framing, das hört man öfter. Was bedeutet das genau in diesem Kontext? Kann man das kurz erklären?
Also Framing heißt, dass man einer Information einen bestimmten Deutungsrahmen gibt, indem man bestimmte Aspekte betont und andere weglässt oder indem man bestimmte Worte wählt.
Ah, wie die Wortwahl schon lenkt. Genau. Ein klassisches Beispiel. Spricht man von Steuerlast oder von Steuerbeitrag? Das Wort alleine rahmt das Thema schon völlig unterschiedlich. Einmal negativ, einmal eher positiv im Sinne eines Beitrags zur Gemeinschaft. Verstehe.
Verschwörungstheorien nutzen Framing sehr gezielt, um ihre Sicht der Dinge als die einzig logische erscheinen zu lassen.
Okay, die Lage ist also ziemlich unübersichtlich, vielleicht sogar besorgniserregend. Wenn die Informationswelt so aussieht, was können wir als Einzelne überhaupt tun? Hier bringen ja mehrere ihrer Quellen den Begriff Medienkompetenz ins Spiel.
Mhm.
Aber was ist das mehr als nur zu wissen, wie man eine App bedient? Das reicht ja offensichtlich nicht.
Nein, da ist die Definition des Medienpädagogen Dieter Barke, die in der Merseburg-Arbeit zitiert wird, sehr hilfreich. Er sagt, Medienkompetenz ist viel mehr als nur Medienkunde, also das technische Wissen.
Okay.
Es umfasst Medienkritik, die Fähigkeit, Medienangebote und Informationen zu analysieren, zu hinterfragen, ethisch zu bewerten.
Also kritisch denken.
Genau. Dann die Mediennutzung. Bewusst auswählen, was man konsumiert, wie man interagiert. Nicht alles ungefiltert reinlassen.
Mhm.
Und ganz wichtig, die Mediengestaltung. Die Fähigkeit, selbst Medien kreativ und verantwortungsvoll zu nutzen und eigene Inhalte zu erstellen. Es ist also ein Bündel aus verschiedenen Fähigkeiten.
Also nicht nur passiv konsumieren, sondern aktiv und kritisch damit umgehen und sogar selbst gestalten.
Das klingt nach viel mehr.
Ja, eben. Und die Artikel von der Bournemouth University und Hilaris Publisher, die sich mit MIL, Media and Information Literacy, beschäftigen, betonen, das macht Menschen widerstandsfähiger gegen Desinformation. Okay, das ist ja schon mal was.
Aber, und das fand ich einen sehr wichtigen Punkt bei Bournemouth, es geht nicht nur darum, sich zu verteidigen. Richard Hockert sprach schon 1957 von den Uses of Literacy, also dem Gebrauch von Lese- und Schreibfähigkeit.
Ah, interessant. Übertragen heißt das, Medienkompetenz soll nicht nur ein Schutzschild sein, sondern ein Werkzeug, das wir aktiv nutzen, um volle Bürger zu sein, um uns einzumischen, das Informationsumfeld positiv mitzugestalten, also proaktiv werden.
Genau. Die Theorie dahinter ist Zugang zu Infos, Bewusstsein, Fähigkeit, positive Nutzung für die Gesellschaft. Ein Weg sozusagen. Das erinnert mich jetzt stark an diesen alten Begriff der Mündigkeit, wie ihn Immanuel Kant geprägt hat. Da gibt es ja einen Wikipedia-Artikel unter Ihren Quellen. Ja, der passt da gut rein. Sein berühmter Appell war ja Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also denk selbst. Übernimm Verantwortung für dein Denken und Urteilen. Lauf nicht einfach mit.
Exakt. Und Theodor V. Adorno hat diesen Gedanken nach den Schrecken des Nationalsozialismus nochmal ganz stark gemacht und eng an die Demokratie geknüpft. Für ihn war Mündigkeit die absolute Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie.
Warum gerade nach dem Nationalsozialismus?
Naja, weil er sah, wie leicht Menschen eben nicht selbst denken, sondern sich verführen lassen, Autoritäten folgen, Parolen nachplappern. Der mündige Bürger ist der, der selbst denkt, der nicht nachplappert, der auch mal unbequem ist und Autoritäten kritisch hinterfragt. Okay, Bildung, so Adorno, soll genau das fördern. Kritisches Bewusstsein, die Fähigkeit zum Widerspruch, nicht das Anpassen an irgendwelche Ideale. Und da schließt sich der Kreis zur Medienkompetenz. Es geht um diese kritische Haltung, um das Selbstdenken im Angesicht von Beeinflussungsversuchen. Das leuchtet ein. Aber das wirft doch sofort die Frage auf, wenn wir in einer Informationsumgebung leben, die uns das Selbstdenken so schwer macht, mit Algorithmen, die uns lenken, mit gezielter Desinformation, wer trägt dann eigentlich die Verantwortung für diese Misere?
Ja, die Schuldfrage. Immer wieder.
Liegt die wirklich nur bei uns als Einzelnen, weil wir nicht aufgepasst haben? Der Artikel aus PsychIdeas stellt das ja ziemlich in Frage.
Ja, das ist ein provokanter, aber wichtiger Gedanke. Der Artikel argumentiert, oft verbreiten Menschen Falschinformationen gar nicht böswillig oder wissentlich.
Sondern?
Unsere Überzeugungen sind ja geprägt durch das, was wir erleben, was wir von klein auf lernen, aber eben auch massiv durch die Struktur unserer Informationsumgebung. Wenn eine Plattform darauf ausgelegt ist, uns emotional zu packen und zum schnellen Teilen zu verleiten,
was ja oft der Fall ist,
genau, sind wir dann voll verantwortlich, wenn wir auf etwas hereinfallen? Der Artikel spricht hier von der epistemischen Bedingung der Verantwortung.
Okay, das klingt jetzt wieder sehr akademisch. Epistemische Bedingung. Können Sie das vielleicht einfacher fassen?
Im Grunde bedeutet es, man kann jemanden nur für etwas verantwortlich machen, wenn er die Konsequenzen seines Handelns kannte oder zumindest hätte erkennen können.
Ah, verstehe. Wissen müssen.
Genau. Stellen Sie sich vor, Sie bewegen sich in einem digitalen Raum, der gezielt so gestaltet ist, dass er Ihre Aufmerksamkeit fesselt und Sie zu bestimmten Reaktionen verleitet, ohne dass Sie diese Mechanismen durchschauen.
Was ja oft passiert. Kann man Ihnen dann die volle Verantwortung für Ihr Verhalten in diesem Raum zuschieben? Der Artikel sagt, eher nein. Die Verantwortung liegt dann vielleicht viel mehr bei denen, die diesen Raum so gestaltet haben, also bei den Tech-Plattformen, bei den Konzernen.
Aber auch bei der Politik, die Regeln dafür setzen muss. Schuldzuweisungen an den Einzelnen seien oft kontraproduktiv, führen nur zur Abwehr. Ich doch nicht.
Heißt das also, wir können uns zurücklehnen und sagen, die Plattformen sind schuld? Das wäre ja auch zu einfach, oder?
Nein, das meint der Artikel auch nicht. Das wäre zu billig. Individuelle Achtsamkeit und kritisches Prüfen bleiben natürlich wichtig.
Unbedingt. Also doch wieder bei uns. Ja, schon auch. Die praktischen Tipps vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BBK, die Sie auch dabei hatten, sind da ja Gold wert. Immer fragen. Wer steckt hinter einer Information? Ist die Quelle vertrauenswürdig?
Mhm.
Gibt es die Info auch woanders? Ist der Ton sachlich oder reißerisch? Gerade bei unbekannten Absendern in sozialen Medien höchste Vorsicht. Und Tools wie die umgekehrte Bildsuche können helfen, manipulierte Bilder zu entlarven.
Okay, das sind ja konkrete Werkzeuge.
Ja. Aber, und das ist die Quintessenz aus mehreren Quellen, die Lösung liegt eben nicht allein beim Individuum. Wir brauchen beides. Mündige Nutzer und eine gesündere, fairere Informationsumgebung, Strukturen und Verhalten.
Genau. Und wir müssen, wie die Bournemouth-Quelle fordert, lernen, Medienkompetenz positiv zu nutzen für die Gemeinschaft. Nicht nur zur Abwehr.
Gibt es denn Beispiele, wie das praktisch aussehen kann? Versuchen Leute schon in diese Richtung zu arbeiten, so ganz konkret?
Ja, durchaus. Die Merseburg-Arbeit analysiert zum Beispiel das Projekt Wahre Welle TV von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Ah, das kenne ich, glaube ich, mit diesen Videos.
Genau, das sind satirische YouTube-Videos, die typische Erzählmuster von Verschwörungstheorien aufgreifen und humorvoll ins Absurde ziehen.
Ah, ja.
Das ist ein cleverer Ansatz, weil er genau das Medium nutzt, auf dem solche Theorien oft verbreitet werden und versucht, über Humor für die Mechanismen zu sensibilisieren. Das ist quasi angewandte Medienkritik und Mediengestaltung.
Also Aufklärung mit den Mitteln des Gegners sozusagen. Mit Humor gegen den Irrsinn.
So ungefähr, ja. Und ein anderes Beispiel aus der Arbeit ist das Projekt Bildmachen von ufuk.de. Da erstellen Jugendliche selbst Memes zu politisch aufgeladenen Themen wie Rassismus oder Islamismus.
Die machen die Memes selbst.
Ja, das fördert nicht nur die kreative Mediengestaltung im Sinne Barkes, sondern zwingt die Jugendlichen auch, sich intensiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und über die Wirkung von Bildern und kurzen Botschaften nachzudenken.
Das ist ja super. Lernen durch Tun.
Genau. Das ist dieser handlungsorientierte Ansatz, den auch die Bournemouth-Quelle als Co-Creation, also gemeinsames Gestalten, empfiehlt.
Und auf der anderen Seite, bei der Bürgerbeteiligung, hatten wir ja schon das Clear-Tool vom Europarat erwähnt, das Verwaltungen hilft, bessere Beteiligungsprozesse zu machen.
Stimmt.
Es gibt also schon Werkzeuge und Initiativen an verschiedenen Stellen. Es ist nicht alles nur Theorie oder Problembeschreibung.
Richtig. Es gibt Bewegung, auch wenn die Herausforderungen riesig bleiben. Das muss man auch sagen.
So. das war jetzt wirklich ein Ritt durch Ihre vielfältigen Quellen von der lokalen Demokratie über Grundrechte bis zu den Fallstricken der digitalen Welt. Puh.
Ja, war intensiv.
Wir haben gesehen, wie untrennbar Beteiligung und verlässliche Informationen zusammenhängen. Aber eben auch, wie komplex und ja, manchmal minenfeldartig unsere heutige Informationslandschaft durch Desinformation, undurchsichtige Algorithmen und jetzt auch noch KI geworden ist.
Der Schlüssel scheint wirklich in dieser erweiterten Idee von Medienkompetenz zu liegen. Nicht nur als Technik, sondern als kritische Haltung, als Fähigkeit zur Mündigkeit im Sinne von Kant und Adorno. Das zieht sich ja durch.
Aber die Quellen machen auch sehr deutlich, die Verantwortung dafür, dass wir uns in einer gesünderen Informationsumgebung bewegen können, die uns diese Mündigkeit erleichtert, die liegt nicht allein bei Ihnen als Einzelperson, nein.
Sie liegt ganz maßgeblich auch bei den Strukturen, bei den Plattformen, der Gesetzgebung, dem Bildungssystem. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Und vielleicht ist das der Gedanke, den wir Ihnen am Ende mitgeben möchten. Kant hat vor über 200 Jahren gefordert, Sapere Code, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Immer noch aktuell.
Total. Was heißt dieser Appell heute, ganz konkret für Sie? In einer Welt, in der unser Verstand, unsere Aufmerksamkeit, unsere Gefühle und Meinungen ständig von Algorithmen vermessen, beeinflusst und, ja, kommerzialisiert werden. Wie schaffen wir es, von bloß informierten oder eben auch desinformierten Konsumenten zu wirklich mündigen Gestaltern unserer digitalen Welt und damit auch unserer Demokratie zu werden?
Das ist wohl die zentrale Frage, die weit über das reine Faktenchecken hinausgeht und uns alle angeht, wenn wir in einer lebendigen Demokratie leben wollen. Vielen Dank, dass Sie uns auf diese gemeinsame Vertiefung mitgenommen haben.
Ja, danke auch von meiner Seite.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.